Doktor ist er nicht mehr, Minister ist er auch nicht mehr. Ein bisschen hat er sich gelegt, der Trubel um Karl Theodor zu Guttenberg. Immer stärker in den Fokus gerät er für seinen Doktorvater Professor Häberler. Ganz zu Anfang der Plagiatsaffäre hatte er Vorwürfe gegen seinen Schützling als absurd zurückgewiesen. Dann hörte man von ihm, die Mängel in der Arbeit seien doch schwerwiegend und nicht akzeptabel. Gestern hat er sich dann zusammen mit dem Zweitkorrektor der A-Doktorarbeit, Professor Rudolf Streins, in Form einer Presseerklärung zu Wort gemeldet, in der er sich gegen den Vorwurf verteidigt, nicht ordentlich gearbeitet zu haben. Trotzdem bleiben Fragen, vor allem die, wie das einem angesehenen Wissenschaftler wie ihm passieren konnte. Im November vergangenen Jahres hat Peter Häberler ein Buch veröffentlicht, Pädagogische Briefe an einen jungen Verfassungsjuristen, ein Buch, für das sich vor der Plagiatsaffäre wahrscheinlich kaum ein Mensch interessiert hätte, das jetzt aber umso aktueller ist. Gelesen hat es Stefan Detjen, selber Jurist, Chefredakteur des Deutschlandfunk und jetzt bei mir im Studio. Hallo Herr Detjen. Ich habe eben etwas untertrieben gesagt, der angesehene Wissenschaftler Professor Peter Häberler. Bevor wir gleich über das Buch sprechen, vielleicht verdeutlichen Sie uns anhand von ein, zwei Beispielen nochmal kurz, wie bedeutend die Arbeit von Professor Häberler war und wie angesehen er war.
In der Tat, Peter Häberle ist einer, muss man so sagen, ist einer der Großen der deutschen Verfassungslehre, des deutschen Verfassungsrechts. Er ist emeritierter Professor an der Universität Bayreuth und er hat einen großen, und zwar weit über Deutschland hinausreichenden juristischen Ruf. Er ist einer von den deutschen Staatsrechtlern, die wirklich international ausgestrahlt haben in ihrer Wirkung, der an einer ganzen Reihe der renommiertesten Universitäten der Welt Forschungsaufenthalte, Lehraufträge hatte. Und er hat eine Verfassungstradition in Deutschland, in der Bundesrepublik fortgesetzt und weiterentwickelt, die unsere deutsche Rechts- und Verfassungskultur eigentlich wie keine andere geprägt hat. Das ist eine Verfassungstradition, eine staatsrechtliche Tradition, die in die Weimarer Zeit zurückreicht. Die hat etwas mit dem Weimarer Staatsrechtslehrer Rudolf Smend zu tun, der derjenige ist, der Verfassung eigentlich nochmal neu definiert hat. Verfassung nach diesem Verständnis nicht nur als ein Regelwerk, das sozusagen das Organisationsstatut für den Staat und das Funktionieren seiner Organe ist, sondern Verfassung als etwas, was weit in die Gesellschaft hineinreicht, was eigentlich eine Gesellschaft mit ihren kulturellen und soziologischen und sozialen Bezügen
so ein philosophischer definiert. Aspekt der Verfassung.
Ein philosophischer, kultureller Aspekt, Verfassung als Kultur, das ist so einer der Begriffe von Häberle. Das hat sich dann niedergeschlagen in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das ja auch die Grundrechte etwa als eine Werteordnung definiert haben, die nicht nur das Verhältnis zwischen Bürger und Staat regelt, sondern eigentlich für uns alle ein Maßstab unseres Handelns und gleichzeitig ein Ausdruck unseres kulturellen, sozialen Selbstverständnisses sind. Dafür steht Häberle auch mit seinen Ableitungen, also mit einem Begriff der offenen Gesellschaft der Verfassungsinterpreten. Also er hat da auch nochmal den Zugang zum Gespräch über die Verfassung erweitert und gesagt, es muss einen offenen, lebendigen Diskurs über Verfassungsfragen geben.
Also ein sehr angesehener Mann. Jetzt hat er das Buch geschrieben, Pädagogische Briefe an einen jungen Verfassungsjuristen. Heißt es, darunter kann man sich jetzt eine ganze Menge vorstellen. Worüber genau schreibt Häberle?
Ja, das ist ein schmales Buch, 250 Seiten knapp, im Dezember letzten Jahres erschienen, also kurz bevor diese Guttenberg-Affäre dann publik wurde. Und es ist so etwas wie ein Resümee eines Wissenschaftlerlebens. Er gießt das in die Form von Briefen, also nicht mit Briefanreden, aber er greift eine klassische Briefform aus, in der der ältere Gelehrte jüngeren, nachwachsenden Gelehrten Ratschläge gibt, Reflexionen weitervermittelt. Also Häberle durchschreitet da in diesen Kapiteln oder Briefen, wie er das nennt, dieses Buches.
Wendet er sich da an jemanden Konkretes? Also wird zum Beispiel zu Guttenberg erwähnt als sein gelehrigster Schüler oder sowas?
Guttenberg, in der Tat. Guttenberg wird erwähnt an einer Stelle. Da geht es um das Seminar. Da kommt in einer Randbemerkung vor. Da gab es in meinem Seminar auch mal einen Doktoranden, Karl Theodor zu Guttenberg, der Bundestagsabgeordnete war und der die Möglichkeit eröffnet hat, dass diese Seminarteilnehmer auch Einblicke in die Politik bekommen haben. Die haben da offenbar eine Exkursion nach Berlin gemacht, das erwähnt er. Also es geht da an sich um so verschiedene Diskursräume eines Wissenschaftlerlebens, um das Seminar, um die Universität, um staatsrechtliche Vereinigungen, um ausländische Universitäten, was Häberle da erlebt hat. Und das ist immer wieder verbunden mit ganz praktischen Ratschlägen an junge Wissenschaftler, insbesondere an Doktoranden, an Habilitanten und Doktorväter.
Vor dem Hintergrund der Plagiatsaffäre und nach der Lektüre dieses Buches, haben Sie neue Erkenntnisse gewinnen können?
Ich fand das eine fast erschütternde Lektüre. Man liest das natürlich jetzt ganz anders. Es ist wie ein Buch, das aus einer anderen Epoche in unsere Zeit eigentlich hereinreicht. Es ist in mehrfacher Hinsicht aus einer anderen Epoche. Zum einen zeigt sich da Häberle als jemand, der steht für diese ja in Bologna-Prozessen und Hochschulreformen auch schon mehrfach durchpflügte und umgewandelte Welt der alten Universität mit ihren Ordinariaten, mit dem Doktorandenseminar als einem hehren Ort der Gemeinschaft im Humboldtschen Sinne von Lehrenden, Lernenden und Forschenden. Und dann ragt es natürlich in diese Zeit, in diese Post-Gutenberg-Ära hinein, als ein Dokument eines Wissenschaftlers, der gerade dieses Verhältnis zwischen dem Doktorvater und dem Doktoranden idealisiert. Da ist von pädagogischem Eros die Rede, von dieser oft ins Freundschaftliche hineingehenden Beziehung zwischen Wissenschaftlern, zwischen älteren und jungen Wissenschaftlern. Und man bekommt eine Ahnung davon, in was für ein tiefes Loch dieser Peter Häberle gestürzt sein muss.
Wie enttäuscht er ist wahrscheinlich.
Was das mit welchen Enttäuschungen, mit welchen Ernüchterungen, mit welchen Verletzungen das verbunden gewesen sein muss. Und Peter Häberle hat sich ja lange Zeit gar nicht geäußert dazu. Leute, die ihn kannten, haben gesagt, er ist abgetaucht. Erstmal hat sich unmittelbar nach der ersten Veröffentlichung in der Süddeutschen Zeitung geäußert, hat gesagt, Gutenberg war einer meiner besten Seminarteilnehmer, die Doktorarbeit ist gut. Dann kamen immer mehr Enthüllungen, von Häberle war nichts mehr zu hören. Dann gab es nochmal eine schriftliche Stellungnahme, kurz vor dem Rücktritt Gutenbergs, in der er sich schon ein Stück distanziert hat. Und es gab auch Spekulationen darüber, dass gerade diese Distanzierung von Gutenberg auch nochmal so ein letzter Schub war für zu Gutenberg, dann den Rücktritt einzureichen. Und wenn etwas dran ist an diesem engen Verhältnis, an diesen Ansprüchen, die da aufgestellt worden sind, dann mag das auch so sein. Dann mag auch für Gutenberg das eine erhebliche Rolle nochmal gespielt haben, dass ihm nochmal klar geworden ist, welche Verletzungen, welche Enttäuschungen er da in der Hochschulwelt verursacht hat.
Bevor wir gleich nochmal über das enge Verhältnis der beiden sprechen, an einer Stelle im Buch heißt es, unerlässlich ist die regelmäßige Kontrolle des Fortschritts der Arbeit durch Vorlagen von Gliederungen, Textabschnitten und Zwischenberichten. Das wirkt aus heutiger Sicht fast schon unfreiwillig komisch, wenn man das liest.
Ja, komisch oder tragikomisch. Ja. Häberle hat das ja immer wieder betont, auch jetzt in seiner gestrigen Stellungnahme, dass er den Fortgang dieser Arbeit, die Entstehung dieser Arbeit eng begleitet hat. Das heißt, hat offenkundig einen ständigen Gesprächsaustausch zwischen diesen beiden gegeben. Das ist sicherlich selbstverständlich gewesen an diesem Lehrstuhl. Das ist auch, muss man auch sagen, das ist klar gewesen. Das ist kein Lehrstuhl, an dem man ganz umsonst eine Doktorarbeit bekommt, sodass sich die Frage eigentlich aufdrängt, wie konnte es zu dieser Illusion kommen? Wie konnte auch Häberle darauf hineinfallen? Das Erste, was ich mir gedacht habe, als ich das überhaupt näher angeschaut hat, war, dass eigentlich nach den Maßstäben des Wissenschaftsbetriebes schon der Umfang dieser Arbeit, 475 Seiten, ein Professor hätte misstrauisch stimmen können und vielleicht sogar müssen, gerade wenn man ja wusste, was dieser Mann noch alles gemacht hat. Also mein Professor hat immer gesagt, wenn ich zu lang war, sie hatten wohl keine Zeit, sich kurz zu fassen. Mhm. Das trifft auf diesen Gutenberg ja offenkundig auch zu, aber man bekommt auch eine Ahnung davon, wenn man dieses Buch liest, dass da noch etwas anderes war, was möglicherweise auch den Peter Häberle anfällig gemacht hat, dafür auf diesen Gutenberg hereinzufallen, auf dieses Blendwerk, was ihm da vorgelegt wurde. Das hat etwas zu tun mit dem Pathos, auch mit diesem wissenschaftlich hoch emotionalisierten Pathos, das in diesem kleinen Buch da zum Ausdruck kommt.
Mich erinnert das, wenn Sie davon erzählen, mich erinnert das so ein bisschen an den Stefan-George-Kreis, hat mich das erinnert, wo Sie jetzt gerade davon erzählt haben. Also diese enge Bindung. Ich würde noch mal gerne wissen, diese enge Bindung zwischen den beiden, ist die üblich in den Rechtswissenschaften zwischen dem Doktorvater und seinem Doktoranden? Oder ist das auf die Rechtswissenschaften nicht eine sehr ungewöhnliche Beziehung?
Nein, das ist für die akademische Welt generell, trifft das natürlich zu, dass das Verhältnis zwischen Doktorvater und Doktoranden oder Habilitanten ein hochgradig emotionalisiertes und auch pathetisches Verhältnis sein kann. Gerade da, wo ausgesprochene Schulbildungen stattfinden, wo Hochschullehrerkreise von jüngeren Gelehrten um sich versammeln. Sie haben gesagt, das erinnert Sie an den George-Kreis. In der Tat, es gibt an der akademischen Welt, das ist aber keineswegs auf die Rechtswissenschaften beschränkt, gibt es solche Schüler-Meisterkreise und auch Peter Häberle greift diesen Begriff des Meisters, der ja auch aus dem George-Kreis stammt, ausdrücklich auf. Er sagt an einer Stelle, der Schüler ehrt den Meister dadurch, dass er in dessen Geist zu Neuem aufbricht. Und im Gegensatz dann ist der Meister glücklich, wenn er sieht, wie sein Schüler selber zum Meister wird. Also das ist diese pathetische Sprache, die auch zu Gutenberg im Vorwort zu seiner Dissertation, das vielleicht der einzige Teil ist, den er komplett selber geschrieben hat, aufgegriffen hat mit seinem überschwänglichen Dank an den großen Lehrer Peter Häberle und mit diesen pathetisch aufgeladenen Floskeln vom Kairos der Fertigstellung und so weiter, das ja auch schon Gegenstand von teilweise spöttischen Betrachtungen war.
Pädagogische Briefe an einen jungen Verfassungsjuristen, so heißt das Buch, das Professor Peter Häberle, der Doktorvater von Karl Theodor zu Gutenberg, geschrieben hat. Ich habe darüber gesprochen mit Stefan Detjen, Chefredakteur des Deutschlandfunk und selber Jurist. Herr Detjen, vielen Dank für das Gespräch.